Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein ganz herzliches Grüß Gott Ihnen und euch allen. Schön, dass wir zusammen hier sind. Ich mag noch mal lesen aus dem ersten Lied, was wir gesungen haben. Herr Jesus Christ, dich zu uns wend, dein Heiligen Geist, du zu uns send und tu auf den Mund zum Lobe dein. Mich begeistert's, weil da jemand sagt, Gott, dass wir dir begegnen, das musst du machen. Heiliger Geist, bitte komm und bitte rühr uns an, damit wir verstehen, worum es dir geht, damit wir spüren, was dir wichtig ist. Das ist die Voraussetzung von allem, was heute hier passieren kann, wenn wir drüber nachdenken, wie Nachfolge gelingt. Bloß eine Woche ist Ostern her und doch hat uns der Alltag so ein bisschen wieder. Jedenfalls geht es mir so. Die Frage wird sein, wie geht Ostern weiter? Wie wird Nachfolge konkret? Wie kann es weitergehen? Herzliche Einladung, mit zu beten, wenn wir den Psalm 91 gemeinsam beten. Ein altes Gebet, das jemand dankbar spricht, der Gottes Hilfe erlebt hat. Wir beten es in ganzen Versen im Wechsel. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht in einen Stein stoßest. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, deshalb will ich ihn schützen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Herr, wir bitten dich, komm uns nah, mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Herr, du siehst die Woche, aus der wir kommen und was alles war, was uns beschäftigt, was uns freut und was uns das Herz schwer macht. Danke, dass du uns als ganze Menschen siehst und dich interessierst für uns. Und so sagen wir dir in der Stille, was uns bewegt. Und bitten dich, dass du genau da hineinkommst, damit es sinnvoll weitergeht, damit es Ostern bleibt in unserem Herzen und damit wir gestärkt unseren Weg gehen. Wir beten in der Stille. Danke, dass du uns hörst. Amen.
Als Schriftlesung hören wir auf den Missionsbefehl aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Der Missionsbefehl. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wir singen vom Lied 137 die Strophe 1, 2, 4 und 8.
Liebe Geschwister, wie geht's denn eigentlich jetzt weiter nach Ostern? Große Ereignisse, Jesus ist auferstanden, erlebt. Ja, und dann? Was passiert denn dann eigentlich mit den Jüngern und wie geht's weiter? Und was passiert mit uns infolge von Ostern? Ich lese uns aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Das ist genau so eine Was-passiert-eigentlich-dann-Geschichte. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias, also See Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus, auf der rechten Seite des Boots, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz ans Land voller großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, ebenso auch die Fische. Das war nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann stimmt auch alles andere, was er gesagt und gewollt hat. Diese Auferstehung sagt, Gott hatte recht mit allem, was er über Jesus gesagt hat. Jesus ist kein Scharlatan oder Betrüger, auch kein gescheiterter Religionsstifter und erst recht kein guter Mann mit ganz netten ethischen Ideen. Er ist wirklich Gottes Sohn. Und wenn er sogar den Tod besiegen kann, dann gibt's wohl nichts, was er nicht in den Griff bekommt. Und weil es so ist, weil er Gottes Sohn ist, und weil es nichts gibt, was er nicht in den Griff bekommen könnte, deshalb ist es wohl die sinnvollste, die beste Idee, die jemand haben kann, zu sagen: Diesem Jesus mag ich nachfolgen. Es gibt nichts Besseres, als diesem Jesus nachzufolgen. Und jetzt ist heute Sonntag und dann kommt eine Woche. Und liebe Konfis, wir werden uns da dann voraussichtlich dreimal sehen unter der Woche. Zweimal zur Probe, einmal zum Abendmahl und dann ist Konfirmation. Und das Gute ist, nicht nur für euch gilt diese Frage, was ist eigentlich mit diesem Jesus, sondern für alle anderen hier auch. Also wenn Sie nächste Woche bei der Konfirmation sind, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen: Ja, das Gute ist, das müssen ja die jungen Leute da vorne machen. Die haben die wichtige Aufgabe, da jetzt Ja zu sagen. Ich glaube, dann haben Sie nicht verstanden, wie es funktioniert. Ich glaube, verstanden haben Sie es, wenn Sie sagen: Die Frage gilt auch mir. Diesen ganzen jungen Menschen, die dann da in großartigen Kleidern stehen werden und mir selber, kann ich eigentlich Ja sagen zu diesem Jesus? Und was passiert, wenn ich da Ja sage? Wie gesagt, ich glaube, das ist die wichtigste Frage im Leben eines Menschen. Von daher nochmal ganz ausdrücklich für euch Konfis: Gut, wenn euch das beschäftigt die Woche. Neben allem, was ziehe ich an und passen meine Schuhe und stolper ich hier auf den Stufen mit meinen hohen Absätzen? Was heißt's, mit Jesus zu leben. Überlegt euch das. Wir allen anderen wollen es auch tun. Aber dann, und da kommen wir ja her, dann war Ostern und irgendwie geht's jetzt weiter. Ich freue mich drüber, dass Johannes uns hier im 21. Kapitel diese Geschichte aufschreibt und sagt, nein, das ist nicht Ostern und dann Punkt und es müsste alleine klarkommen, sondern Jesus zeigt sich weiter. Danach offenbart sich Jesus abermals, so steht's da, er offenbarte sich aber so. Und dann setzt man in Gedanken einen Doppelpunkt und liest weiter. Und es passiert was Verrücktes. Fast ein Viertel dieses Textes wird erstmal erzählt, was die Jünger so alles tun. Ne, große Überschrift, Jesus offenbart sich. Und dann heißt das, da ist der Petrus und der macht das. Und der ist auch dabei und sie gehen dann fischen und so war's. Und die ganze Nacht fangen sie nichts. Und ich denke mir, Moment, wo ist jetzt die Offenbarung? Gerade eben lese ich eine Geschichte darüber, was ein paar Jünger machen. Und keine große Offenbarung. Und mir ist aufgefallen, wenn ich Offenbarung höre, dann denke ich an irgendwas Großes, an irgendwas Helles, an irgendwas, was blinkt und offensichtlich sein muss. Also wenn Gott sich offenbart, dann muss es doch irgendwie greifbar sein. Doch irgendwie beeindruckend. Und hier steht unter dieser Überschrift, Gott zeigt sich, erstmal eine ganz lange Geschichte, was Petrus und Thomas und Nathanael aus Kana und die Söhne von Zebedäus und die anderen beiden so alles tun. Vielleicht ist das schon eine erste Spur, wenn wir darüber nachdenken, wie Nachfolge weitergeht. Ich glaube, manchmal schreibt Jesus auch über unser Leben. Ich bin schon am Werk. Und ihr seht es vielleicht noch gar nicht. Und das tut weh, es ist hart, Gott nicht am Werk zu sehen. Mich freut es, dass Gott uns durch Johannes hier sagt, kann sein, ich bin schon lang dabei und du merkst es nur noch nicht. Der Auftrag war klar, geht nach Galiläa, dort trefft ihr mich. Wenn man so durch die Evangelien blättert, dann kommt das deutlich raus. Jesus sagt, wir waren jetzt hier in Jerusalem, geht nach Galiläa, dort werde ich mich nochmal bei euch melden. Und es ist ja jetzt beides. Es ist einerseits eine ganz eindeutige Ansage, geht dahin, und andererseits viel weniger, als die Jünger gern gewusst hätten. Gut, sie gehen nach Galiläa, aber dann sind sie erstmal da und wissen etwas anfangen mit sich. Ich glaube auch, das ist so ein Bild für ein Leben in der Nachfolge. Einiges ist ganz, ganz klar. Geht hin nach Galiläa. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Soweit verstehe ich. Aber dann gibt es andere Sachen, die sind gar nicht so eindeutig. Und da wird es ja dann spannend. Was mache ich eigentlich, wenn ich nicht so genau weiß, was Gott jetzt von mir möchte? Was passiert dann? Ich merke, es beeindruckt mich, dass die Jünger das hinkriegen, dass die beides tun. Einerseits den Auftrag ganz ernst nehmen, und andererseits die offenen Fragen, die auch da sind, doch irgendwie stehen lassen. Ich kenne Menschen, Christen, die mir Vorbilder sind, die es ganz, ganz ernst nehmen mit Gottes Auftrag. Aber diese beeindruckenden Menschen haben häufig ein Problem damit, Fragen offen stehen zu lassen. Na, wenn man es so ganz genau und so richtig machen will, dann ist das schwierig, wenn ich irgendwo nicht weiß, was soll ich tun. Ich kenne andere großartige Christen, die haben es sehr mit der Freiheit, die können gut damit umgehen, dass manchmal nicht klar ist, was Gott von ihnen möchte. Aber diese großartigen Menschen tun sich manchmal schwer damit, wenn es dann konkret wird, auch zu tun, was Gott von ihnen will. Na, das ist jeweils so die Rückseite von der Sache. Die Jünger kriegen hier beides hin. Einerseits klar zu machen, was Jesus sagt, geht nach Galiläa. Und dann aber mit der offenen Frage, ja und was passiert jetzt, doch irgendwie umzugehen. Sie nehmen ernst, was Jesus sagt. Ich glaube, das steht uns gut, wenn wir uns Christen nennen, Jesu Auftrag ernst nehmen. Zum Beispiel den aus Matthäus und alle anderen auch, drum die Schriftlesung gerade eben. Und da hat es mich jetzt ein bisschen packt, war mein Fehler. Ich hätte wissen können, dass da die neue Luther 17, die neue Luther-Übersetzung, da liegt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Das ist jetzt ein bisschen spontan, aber mich regt es zu sehr auf, um es nett zu sagen. Ich lese es nochmal Luther 17 und dann lese ich Luther 84 daneben und Sie passen auf, ob Sie gemerkt haben, wo der Unterschied ist. Die neue Luther-Übersetzung. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Mir ist gegeben alle Gewalt, darum geht hin und lehret alle Völker. Daneben, Matthäus 21, Luther 84. Wenn ich es denn finde. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Es kann ja gut sein. Es kann ja gut sein, dass es jemand irgendwie anstrengend und intolerant und irgendwie blöd findet, dass Jesus hier sagt, geht in alle Welt und macht diese Menschen zu Jüngern Jesu. Das ist steil, das ist mir auch klar. Aber im Ernst, bloß weil ich da ein Problem damit habe und gerade zufällig in der Kommission in irgendeinem Gremium sitze, das darüber abstimmt, wie die neue Lutherbibel funktionieren soll, kann ich ja wohl nicht hergehen und diesen Text nehmen und so umbauen, wie es mir passt. Und es hinterher in diese großartige Lutherbibel drucken und es auf Kosten der Kirche in jede einzelne Dorfkirche in Württemberg legen lassen. Entschuldigung, das geht einfach nicht. Soweit der Ausflug und meine massive Verwunderung darüber, was so alles passieren kann, wenn Leute eine neue Bibel rausgeben. Ich mache stark Werbung dafür an dieser Stelle und leider auch an genug anderen, beim bewährten Text von Luther 84 zu bleiben. Der hat auch seine Macken, keine Frage. Der Neue ist nicht nur da, leider ein bisschen eine Katastrophe. Den Auftrag Jesu ernst nehmen. Das war die Überschrift, von daher passt es vielleicht ganz gut. Den Auftrag Jesu ernst nehmen. Dann schon merken, wo habe ich da eigentlich meine Probleme damit? So wie dieser Mensch, der die Luther 17 da schreibt. Wo habe ich da meine Probleme mit? Das darf seinen Platz haben. Aber wenn Jesus Jesus ist, wenn Jesus Gott ist, dann tue ich gut dran, wenn ich mir das erstmal anhöre, was er da zu sagen hat. Ganz spannend, kurz bevor dieser große Missionsbefehl kommt, steht, einige aber zweifelten. Das sind Menschen, die gehen mit Jesus, die folgen auch seinem Auftrag, nach Galiläa zu gehen, aber die haben so ihre Zweifel. Finde ich cool, dass sie trotzdem da sind. Und ich finde es cool, dass die anderen Jünger das offenbar aushalten. Also Petrus und Thomas, die sind eigentlich immer noch ganz gute Freunde, obwohl Thomas immer nicht so genau weiß, was an Jesus dran ist und obwohl er es ganz genau wissen muss. Cool eigentlich. Wo sind die Jünger? Im Zweifel in der Gemeinde. Ganz genau so, wie ich es gesagt habe, im Zweifel in der Gemeinde. Wenn sie zweifeln, gerade dann sind sie da, wo die anderen Jünger sich rumtreiben. Ihr Zweifler, herzliche Einladung, da zu sein. Ihr, die ihr gerade nicht zweifelt, das ist ein Auftrag an uns, mit Zweiflern anständig umzugehen. Mit Leuten, die ihre Fragen haben, in Liebe und Demut, in Gnade und Wahrheit umzugehen. Jesus sagt, nehmt ernst, was ich euch sage. mit der Klarheit, die da ist, aber auch mit dem Spielraum, den das hat. Das ist ja kein 7,5-Punkte-Plan mit jeweils einer Uhrzeit dahinter, sondern kein so ein Programmzettel, den Jesus seinen Jüngern gibt und sagt, okay, Galiläa, so und so viel der April, Jahr 35, 7.13 Uhr, Frühstück. 8.45 Uhr, gemeinsame Andacht. So ist es ja nicht. Jesus sagt, geht nach Galiläa und da sehen wir dann. Und die Jünger nutzen die Wartezeit und gehen fischen. Ich dachte immer, irgendwie haben sie es nicht verstanden, die Jünger. Ich habe gedacht, oh Petrus, komm, du weißt es doch. Du kannst doch nicht zurück in dein altes Leben. Eine Kinderkirchmitarbeiterin aus Oberiflingen hat jetzt die Tage mal gesagt, die haben sich total gefreut und sind dann fischen gegangen. Und meine erste Reaktion war, Moment, nein, das ist falsch. Meine zweite Reaktion war, ich muss es ja wohl wissen, also, ne? Und dann habe ich gemerkt, nö, das steht da eigentlich alles gar nicht. Kein Wort davon, dass das irgendwie verkehrt gewesen wäre. Diese Männer sind hergegangen, haben nach Jesu Auftrag gehandelt und haben dann die Wartezeit, die sich ergeben hat, sinnvoll genutzt. Wird nirgendwo kritisiert. Im Gegenteil, das, was die da machen, das wird zum Schauplatz von einem Wunder, das Jesus tut. Jesus sagt, ja, die sind fischen gegangen, ja, das war frustrierend und daraus mache ich was ganz, ganz Großartiges. Die Jünger haben die Wartezeit genutzt. Gibt es Wartezeiten bei uns, die wir vielleicht nutzen können? Irgendwas, wo Gottes ganz konkreter Auftrag so klar nicht ist und wo wir überlegen könnten, was machen wir jetzt mit der Zeit? Es gibt ja Christen, die haben es nicht wirklich geübt, Gott irgendwie in ihre Entscheidungen mit einzubeziehen. Mal Gott zu fragen, wie denkst du dir eigentlich mein Leben? Was soll ich denn jetzt machen? Das ist ein ernstes Problem. Es gibt andere Christen, die kochen sich Spaghetti und die Nudeln sind fertig und dann geht man in den Schrank und holt sich zwei Gläser Pesto raus. Also für die, die das nicht kennen, eine würzige, komprimierte Pampe, klingt blöd, Soße in kompakter Form, gängigerweise entweder grün mit Basilikum oder rot mit getrockneten Tomaten. Es gibt Christen, die kochen sich Spaghetti, holen sich zwei unterschiedliche Gläser Pesto aus dem Schrank, stellen beide vor sich hin und verbringen den Rest des Tages im Gebet und in großen Qualen, weil sie nicht so ganz genau wissen, was jetzt Gottes Wille ist. Das eine Glas zu öffnen und rotes Pesto zu den Nudeln zu essen oder das andere Glas zu öffnen und grünes Pesto zu den Nudeln zu essen. Also bitte nicht falsch verstehen, wenn Sie jemand sind, der mit Engagement und Hingabe Gott fragt, was denn Gottes Wille für ihr Leben ist. Das ist eine gute Sache. Aber wenn wir ernst nehmen, was da steht, dann gibt es beides. Die klare Wegweisung und die Freiheit, den Punkt, wo es gar nicht so ganz klar ist. Wenn Sie das stupft und kitzelt, finden Sie raus, welche der beiden Gruppen Sie sind, wo Sie dazugehören und verhalten Sie sich dementsprechend. Rauskriegen, wer bin ich eigentlich? Mehr so der Pesto-Typ oder mehr so der Ich-frag-Gott-gar-nicht-Typ und dann entsprechend handeln. Mir hat ein großartiger Mensch bei dieser Frage, was mache ich denn jetzt? Werde ich jetzt irgendwie Pfarrer oder lasse ich's? Da mal einen großartigen Tipp gegeben. Er hat gesagt, Manuel, hör her, ein Schiff kann man dann steuern, wenn es sich bewegt. Und da ist ja hinten immer so ein Ruder dran, beim Kanufahren ist das ganz ähnlich. Wenn das Kanu nur auf dem flachen See liegt und keine Bewegung drin ist, dann kann ich zwar hinten mein Paddel irgendwie in die eine oder die andere Richtung ins Wasser legen, aber dann tut sich nichts. Wenn das Schiff Fahrt hat, wenn das Kanu sich bewegt und ich drehe mich und setze das Paddel so oder anders, dann kann ich auch das Kanu lenken. Will heißen, wenn da ein bisschen Bewegung drin ist, dann fällt es einfacher mit dem Steuern. Und Gott kriegt uns dann schon wieder auf den richtigen Weg. Von daher mutig vorwärts, herzliche Einladung, nutzt die Wartezeiten eures Lebens. Und dann, ganz großartig, das, was eigentlich als Wartezeit begonnen hat, wir gehen halt mal fischen, Das wird so eine Art zweite Berufung für diese Jünger. Vielleicht ist jemandem aufgefallen in Lukas 5, diese Berufung von Petrus, da steht was ganz Ähnliches. Auch Situation im Boot. Auch ist völlig unklar, wie es weitergeht. Die Nacht war frustrierend, die Jünger sind rausgefahren, haben nichts gefangen. Und Jesus sagt, fahrt nochmal raus und werft das Netz nochmal raus. Und sie fangen unsagbar viel. So ist auch hier. Eigentlich eine gute Idee, wir gehen fischen, weil wir haben die Zeit gerade. Und dann so eine Frustration. Und im Morgengrauen fahren sie wieder zurück, müde und demotiviert. Und da steht ein Fremder am Ufer, Jesus, und sie merken es nicht. Auch der ganz normale Wahnsinn wohl irgendwie, wenn Menschen dem Auferstandenen begegnen, man blickt es erstmal nicht. Na, letzte Woche haben wir es gehört, Lukas 24, da laufen zwei Jünger nach Emmaus, Jesus kommt dazu und sie verstehen es nicht. Jesus begegnet Maria von Magdala am Grab und die denkt, ach, es wird der Gärtner sein. Also scheinbar kann man Jesus begegnen und es irgendwie erstmal nicht verstehen. Und scheinbar hindert das Jesus nicht dran, trotzdem das Wunder zu tun. Finde ich auch unglaublich sympathisch. Irgendwann verstehen sie es doch. Johannes, der Evangelist, erkennt Jesus als Erster und sagt, es ist der Herr, es ist wirklich Jesus. Und er haut Petrus an und sagt, das ist nicht irgendwer, das ist Jesus, der da am Ufer steht. Das Netz voller Fische, weil sie Jesus geglaubt haben und gemacht haben, was er will, nämlich das Netz nochmal rausschmeißen. Und Petrus merkt, das ist Jesus. Und es ist ihm nichts wichtiger, als sofort bei ihm zu sein. Drum schnappt er sich seine Kleider, zieht sich an, springt ins Wasser und schwimmt zum Ufer. Vermutlich, weil es länger gedauert hat, dieses riesige volle Netz mit dem Boot langsam an Land zu zerren. Er will ganz schnell, ganz nah bei ihm sein. Spannend. Ich bin gewohnt, gute Tipps und Ratschläge. Ich bin gewohnt, gute Tipps und Ratschläge zu hören und ich verteile sie manchmal auch ganz gern. Hier läuft es ganz anders. Da erkennt jemand Jesus und das bewegt ihn. Jesus getroffen und dann passiert was. Was, wenn unsere Gemeinde ein Ort ist, wo es weniger um Ratschläge, sondern mehr darum geht, dass Jesus irgendwem begegnet und dass dann schon was passiert. Mag ein Nebengedanke sein. Petrus schwimmt also an Land und merkt, Jesus hat da schon alles vorbereitet. Was mit einem großen Fragezeichen angefangen hat, was machen wir jetzt hier, kommt Jesus irgendwann mal, wie geht's jetzt weiter, stellt sich raus als Frühstück mit dem auferstandenen Sohn Gottes. Wieder kleine Bemerkung in der Klammer für die Bibelfesten unter uns. Nathanael taucht hier und ganz am Anfang in Johannes auf, dieser eine Jünger. Und Jesus sagt ihm da ganz am Anfang, du wirst noch viel größere Wunder sehen, als das, was du gerade mit mir erlebst. Ganz am Anfang gibt Jesus Nathanael so eine Verheißung. 20 Kapitel lang hören wir nichts von ihm. Ganz am Ende ist Nathanael wieder dabei und erlebt dieses Fischwunder. Manchmal dauert es, bis Gottes Verheißung, bis Gottes Versprechen sich erfüllt, so wie es beim Nathanael war. Aber Gott kommt schon zum Ziel. Gott kommt zum Ziel mit seinem Versprechen. Nathanael sieht sein Wunder. Nämlich, dass sie so super viele Fische fangen, mehr als sie ziehen können, mehr als sie brauchen, weil Jesus es wollte. Und da, wo Jünger einfach so Zeit verbracht haben, weil sie nichts wussten, was sie sonst hätten tun sollen. Also quasi im Wartezimmer. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Wartezimmer und Gott begegnet Ihnen. Abgefahren. Kurz Hand hoch, wer sitzt gerne im Wartezimmer beim Arzt? Ich habe es befürchtet. Wir sitzen eigentlich nicht gerne im Wartezimmer. Wir haben keine Lust auf Abstellgleis. Was wäre, wenn uns Jesus auf dem Abstellgleis im Wartezimmer begegnen würde? Aber zum Letzten, Jesus frühstückt mit seinen Jüngern. Offenbar beginnt Gemeindeaufbau, Nachfolge mit gemeinsamem Essen. Von daher gut, dass wir gleich nachher Kirchkaffee haben. Und schade, dass ich weg muss, weil drüben auch noch kirchisch. Gemeindeaufbau beginnt offenbar mit gemeinsamem Essen. Ob es immer Fisch sein muss, darüber kann man sich dann streiten. Bei Jesus war es Fisch. Das fände ich persönlich jetzt so halb gut. Über Brot können wir reden. Jesus sagt, mir ist wichtig, dass die was zu beißen haben nach einer langen Nacht der Arbeit. Wieder kommt mir Jesus auf die Schliche und ich merke, in meinem Kopf hat Jesus häufig mit so wichtigen, mit so geistlichen Fragen zu tun, mit so großem, was irgendwie in Kopf und Herz sich bewegt. Hier geht es Jesus zunächst mal um den Bauch seiner Jünger. Scheinbar geht es ums ganze Leben und wenn es nur ein Frühstück ist. Wie sieht eine Gemeinde aus? Wie sieht unsere Gemeinde aus, wenn wir auch damit ganze Sache machen? Wenn wir ganze Sache machen damit, dass es Jesus wohl um den ganzen Menschen geht. Ich weiß nicht, ob ich in 5 Jahren hier mal zu Besuch bin und dann das Frühstück vor oder nach dem Gottesdienst. Wäre ja mal was. Spannende Frage. Ich komme zum Schluss. Wir haben überlegt, wie geht eigentlich Ostern jetzt weiter? Ich glaube, Ostern geht weiter mit dem Auftrag Jesu, in alle Welt zu gehen und allen davon zu erzählen, damit sie jünger werden. Egal, was Menschen in Bibeln schreiben. Ostern geht weiter, wenn wir Jesu Auftrag ernst nehmen. Auch wenn dann Fragen bleiben, so wie es bei den Jüngern war. Manche Frage wird bleiben. Ostern geht weiter, wenn wir ernst nehmen, was Jesus sagt. Und Ostern geht weiter, wenn wir in Freiheit Wartezeiten nutzen, die da entstehen, wo wir Jesu Ruf folgen. Und offenbar macht Jesus seine Jünger dann zum Teil seines Projekts. Jesus sagt, da wo ihr seid, da tue ich das Wunder und mit dem, was ihr macht. Er schnippt nicht und dann sind alle Fische da. Er sagt, werft ihr das Netz raus. Irgendwie sind die Jünger Teil davon. Und dann gibt es Frühstück. Weil Jesus es wichtig findet. Er sagt, hey, euch soll es gut gehen. Im Kopf, im Herz und auch im Bauch. Von daher, diesem Jesus hinterher. Der meint es gut mit uns, der weiß, was er tut und er macht es auch gut mit uns. Amen. Herr, wir wollen dir folgen. Manchmal ist das so schwierig, weil wir nicht wissen, was du möchtest von uns. Und Herr, manchmal ist es schwierig, weil wir wissen, was du von uns möchtest und weil wir es anders wollen. Herr, bitte, nimm unseren Kopf und unser Herz in deine guten Hände und mach, dass wir verstehen, wer du bist und dass es gut ist, dir zu folgen. Herr, lass uns die Wartezeiten sinnvoll nutzen, in Gehorsam und in aller Freiheit. Und dann bitte begegne uns und mach uns zu einem Teil von dem Wunder, das du tust. Danke, dass wir dir wichtig sind, auch was das Frühstück angeht. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied. Wir beten. Wenn es Ihnen möglich ist, stehen Sie doch bitte auf. Kurz vorweg, ich habe mich hier an unserer großartigen Gebetsanliegen Wand bedient, weil ich es toll finde, dass Leute sagen, mir ist was wichtig, ich mag dafür beten, ich schreibe es auf und hänge es dahin. Nur eine Auswahl, herzliche Einladung, da mal wieder was dran zu hängen. Ich habe mir vorgenommen, ab und zu mal ein paar mitzunehmen und dafür zu beten und vielleicht mag wer anders das ja ähnlich machen. Wir beten. Herr, wir bitten dich um Weisheit und Liebe zur Mitarbeiterführung im Kindergarten, in der Diakoniestation und überall anders, wo Menschen mit großem Einsatz dabei sind, damit unsere Gemeinde zu einem Ort wird, der dich bekannt macht und dem es Menschen gut geht. Herr, bitte stärke deine verfolgte Gemeinde, hilf, dass sie dir treu bleiben. Gott, bitte schenk, dass die Kirche für junge Leute attraktiver wird durch zeitgemäße Musik und dass ein guter neuer Pfarrer folgt, der ein Herz für die Jugend hat. Wir bitten für unsere Konfirmanden. Herr, es ist gut, als Gemeinde in deiner Hand zu sein und dir das anzubefehlen, was uns beschäftigt. Herr, wir bitten dich für Menschen, die Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft, hier vor Ort im Gemeinderat, drüber raus im Landkreis und im Land. Herr, da ist viel zu tun. Uns braucht Menschen, die sich da einbringen, um schwere Entscheidungen zu treffen, damit es morgen auch sinnvoll weitergeht mit unserer Gesellschaft, mit unserem Zusammenleben. Herr, bitte stärk du diese Leute. Gib Kraft, gib Mut für die Entscheidungen, die anstehen. Und mach allen, die da Entscheidungen treffen, wichtig, was dir wichtig ist. Herr, danke, dass wir keine hohen Worte brauchen, um zu beten, weil du uns beten lehrst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun vorwärts froh, den Blick gewandt. Wir singen das nächste Lied, die Strophen stehen da.
Thank you.
Vielen Dank für 130,40 € Opfer vom letzten Sonntag. Das und alles, was Sie heute hier lassen, ist für die Arbeit unserer Gemeinde bestimmt. Herzliche Einladung zum Kirchcafé und danke an alle, die dafür sorgen, dass es hier jesusmäßig zugeht, indem sie Kaffee mitbringen. Herzliche Einladung zur Kinderkirche um 10 drüben im Gemeindehaus. Vielleicht nicht unbedingt für die Kinder, die ich jetzt hier nicht sehe, sondern für ihre Kinder und Enkel. Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag, Dienstag 14 Uhr im Gemeindehaus zum Thema, wie die Reformation ins Ländle kam. Ich habe es schon gesagt, Konfirmandenprobe, Konfi-Probe, Mittwoch 16:45 und Freitag 16 Uhr. Am Samstagabend feiern wir gemeinsam mit unseren Konfirmanden Abendmahl. Das ist eine Veranstaltung für Konfirmanden und ihre Familien, aber auch für alle anderen. Und herzliche Einladung dann zum Konfi-Gottesdienst am nächsten Sonntag um 9.30 Uhr mit Pfarrer Kuttler. Thema wird sein leichtes Gepäck. Wie kann ich nur mit leichtem Gepäck reisen? Posaune und Co. und die Band sind auch da. Nochmal für Sie zum Drandenken und zum Beten. Nächsten Sonntag werden konfirmiert Michaela Fischer, Kevin Klump, Johannes Kugler, Lisa Kugler, Selina Lehmann, Benedikt Riedinger, Tobias Schultheiß, Annalena Schulze, Dorothee Schwab, Dominik Stange, Jennifer Zugschwert. Herr, wir bitten für diese großartigen jungen Menschen, dass du ihnen begegnest, dass sie mit ganzem Herzen Ja sagen können zu dir und dass ihr Ja Bestand hat, weil du an ihrer Seite bleibst. Amen. Wir stehen auf und bitten mit 421 dieser Liedstrophe um Gottes Segen. Geht in diesen Tag und die Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.
muss ich auch noch nicht sagen. Ich war heute Morgen erst bei den Kursen.
Yeah.